Mein Name ist Thomas Foster und heute geht es um die Frage, wie released man einen Track? Wie bringt man seine Musik auf iTunes, auf Spotify, auf Beatport und all die anderen Plattformen? Und was muss man dabei genau berücksichtigen und wie geht man vor? Darum geht es in dieser und auch in der nächsten Folge. Wir widmen uns so Themen wie, was ist ein ISRC-Code, was ist ein Label-Code, wofür braucht man den, woher bekommt man den und wie geht man überhaupt vor, wenn man seinen Track released. Ich selber habe ja begonnen mit DJ KC alias Kai Soffel jeden Freitag um 19 Uhr live auf Twitch, auf meinem neuen Twitch-Channel Thomas_Foster_Music, live Musik zu produzieren. Und ihr könnt im Chat dabei sein, Fragen stellen, Anregungen geben, ja quasi ein Teil der Produktion sein. Der erste Titel, den wir da produziert haben, den hört ihr bereits im Hintergrund. Es ist ein Cover eines alten Titels von Duran Duran. Das war damals ein James Bond Song mit dem Titel A Few to a Kill. Und diesen Track haben wir released. Und zwar mit einem Vertrieb, mit einer Firma, über die man Tracks releasen kann, und zwar iMusician aus Berlin. Und da haben wir heute den Lukas Eichberg zu Gast. Und mit dem unterhalten wir uns ein bisschen, wie man einen Release macht und was für Möglichkeiten man hat und was man da genau berücksichtigen muss. Herzlich willkommen, Lukas Eichberg.
Thomas, danke für die Einladung.
Schön, dass du dir da bist und dir die Zeit genommen hast, uns heute ein paar Fragen zu beantworten. Jetzt würde ich gerne mal was prinzipiell erklären zu dem Thema einen Song releasen. Es ist nämlich so, wenn man jetzt nicht in seinem Handy die Telefonnummer von Tim Cook und Daniel Ek hat und die zweimal kurz anrufen kann. Daniel Ek ist ja der Chef von Spotify und Tim Cook von Apple und damit iTunes und sagt, hey Tim, hey Daniel, ich habe deine Spitzenscheibe produziert, ihr müsst da mal dringend reinhören und das auf eure Datenbank laden. Wenn man das nicht gerade so hat, hat man das Problem, die reden gar nicht mit einem. Also auch iTunes nimmt nicht deinen Song an. Du kannst nicht direkt mit iTunes reden. Das können nur die großen Labels, also die, die bereits nachweisen konnten, dass sie große Erfolge erzielt haben in der Vergangenheit, die haben einen Vertrag direkt mit Apple und können dann direkt auf iTunes hochladen. Wir Musiker, Produzenten, die noch nicht so große Erfolge nachzuweisen haben, kriegen so einen Vertrag nicht und brauchen daher eine Art Vertrieb, einen Zwischenhändler, eine Firma, die das für uns übernimmt und unseren Song dann hochlädt. Das heißt, man lädt das bei denen auf der Webpage hoch und von da weg wird es dann online gestellt auf Spotify, auf Amazon Music, auf Google Play, auf iTunes, dieser Beatport. Bis daher kannte ich die zumindest noch, aber jetzt kommen noch weitere Namen wie Melone, Ava, KKBox, Rezo, die habe ich noch nicht mal gehört. Aber man macht einen Upload und dann ist es da überall. Und dafür verlangen diese Firmen natürlich was. Das war am Anfang ein bisschen teuer, habe ich so in Erinnerung. Mittlerweile ist das sehr überschaubar, was man dafür zahlt. Und der Lukas ist eben bei der Firma iMusician, einer dieser Firmen, die das macht. Und mit dem werden wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten, wie das genau passiert. Lukas, reden wir mal kurz über iMusician und dann schauen wir auch an, was es für Alternativen zu euch gibt. Das soll hier heute keine Werbeveranstaltung, haben wir gesagt, wir wollen ganz offen mit dem Thema umgehen. Aber ich glaube, der Lukas ist ein spannender Gesprächspartner, um eben auch ein bisschen aus der Sicht dieser Firma zu beleuchten, was gibt's für Themen und Probleme und so weiter. Aber wir wollen unbedingt natürlich auch beleuchten, was es für Alternativen gibt. Ja, erzähl doch mal, wie läuft jetzt so ein Release ab?
Also im Endeffekt, du hast jetzt schon viel vorweggenommen. Wir sind echt, wie du gesagt hast, der Zwischenhändler zwischen Musiker und den großen Plattformen wie Spotify, Apple Music. Und im Endeffekt kommen die Musiker zu uns auf die Plattform, laden dort ihre Audio-Files hoch, das Artwork, geben die Metadaten ein, also sprich das Genre, andere Angaben wie die Mitwirkenden an dem Release. Und wir überprüfen dann diese Angaben und basierend natürlich dann auch auf den Richtlinien der Plattform, wo wir halt die Vorgaben haben, darauf zu achten. Und dann schicken wir das Release an alle Plattformen, die wir halt in unserem Portfolio haben. Und das ist es auch eigentlich schon, grob gesagt.
Mhm. Wie lange dauert so ein Release? Ab dem Moment, wo ich bei euch eingeloggt bin und das hochlade, wie schnell kann das gehen?
Also wir haben unterschiedliche Auslieferungsoptionen. Also wir können innerhalb von wenigen Werktagen tatsächlich ein Release veröffentlichen. Das ist unterschiedlich, das kann man wie gesagt dazu buchen. Also was wichtig ist zu sagen, dass wir ja maximal 2 Wochen brauchen. Also ich meine, kommt immer drauf an, was für ein digitales Release-Datum gewählt ist natürlich. Mhm. Aber das sieht man dann auch auf unserer Plattform bei den Angaben, dass genau, kann man optional auswählen, wann man es gerne veröffentlicht hat, haben möchte.
Das heißt, wenn ich keinen Stress habe, wenn ich sage, es kommt nicht auf einzelne Tage drauf an, dann wähle ich meinen Release in Minimum 2 Wochen, weil dann weiß ich, ich kann mich drauf verlassen, ohne dass ich vielleicht noch Zusatzkosten habe. Das habe ich da ein bisschen rausgehört. Wer es schneller will, zahlt vielleicht ein bisschen mehr dafür. Ansonsten mache ich das 2 Wochen Vorfeld, kann aber auf den Tag genau bestimmen, wann das auf diesen Plattformen zu sehen sein wird. Ist das so richtig?
So ist es richtig. Also wir haben die Standardauslieferung, dauert bei uns 2 Wochen, das, was du gerade angesprochen hast. Ansonsten kann man sich eine Express-Auslieferung, das dauert bei uns 1 Woche, dazu buchen oder halt tatsächlich auch eine Auslieferung innerhalb von 2 bis 4 Werktagen. Also wenn es wirklich dringend ist, kann man diesen Service auch in Anspruch nehmen. Wir sind da relativ flexibel und wenn es drauf ankommt, auch schnell.
Ja, jetzt habe ich mir kurz gedacht, das ist ja eine tolle Geldmachmaschine, weil wahrscheinlich muss man nur einmal das programmieren, dann laden Leute das da hoch und fupp, wird das automatisch von der Maschine weitergeleitet. Das Einzige, was man noch machen muss, ist ab und zu auf die Bank fahren, das Geld abheben. Dem ist aber nicht ganz so, habe ich mir schon ein bisschen von dir erklären lassen. Was steckt da noch an Arbeit dahinter? Ihr seid wie viele Leute? Jetzt muss man noch kurz sagen, ihr kommt aus der Schweiz, also euer Headquarter ist in Zürich. Aber du bist in Berlin, weil ihr mittlerweile eine Filiale in Berlin habt. Wie viele Leute seid ihr so ungefähr?
Wir wachsen gerade, also wir sind insgesamt jetzt, glaube ich, um die 60 Leute. Wie gesagt, in Zürich ist das Headquarter, da sitzen weniger Leute als bei uns jetzt hier in Berlin. Wir haben jetzt in Berlin die Marketingabteilung zum Beispiel, haben auch den Künstlersupport, also genau, wenn Probleme auftauchen, dann kümmern wir uns um die Anfragen der Künstler und antworten dann halt via E-Mail-Verkehr innerhalb von 24 Stunden auf Probleme. Und das ist auch ein großer Anteil an Mitarbeitern tatsächlich bei uns im Unternehmen generell.
Jetzt ist einer der Punkte, warum da so viele Leute arbeiten müssen, ja nicht nur die Maschine zu pflegen und die Internetseite zu pflegen, sondern ich habe mir auch sagen lassen, ihr müsst jeden Release vorher händisch kontrollieren. Händisch heißt, jemand muss den ganzen Song mal durchhören, unter anderem, weil man so Dinge ausschließen muss, wie das hier. Ihr tragt ja die Verantwortung für den Release, wenn da also irgendwelche rechtsradikalen oder pornografischen oder sonstigen Dinge drin sind, muss man das vorher abfangen können. Was müsst ihr sonst noch so machen, wenn ihr Titel und Releases kontrolliert? Geht es da nur um solche Dinge oder gibt es da noch andere Themenbereiche?
Also wie du sagst, das ist tatsächlich ein Teil davon, absolut. Man hört sich die Musik an und schaut, ob da alles in Ordnung ist, weil wie du sagst, es gibt halt auch Musik, die wir nicht vertreiben wollen natürlich. Wir überprüfen aber auch nicht nur die Musik, sondern natürlich auch die Richtlinien generell der Shops. Sind beispielsweise bei Artworks, dass man darauf achtet, dass die nicht verschwommen sind oder dass beispielsweise es nicht, also nicht unscharf ist natürlich und generell einfach tatsächlich der Interpret auf dem Cover ist und das Release, der Release-Name. Solche Sachen werden überprüft und wenn da was nicht stimmt, dann wird direkt Rückmeldung an den Künstler via E-Mail getroffen und genau, dann wird dieses Problem behoben, weil sonst können wir das Release so nicht ausliefern. Wir sind da tatsächlich echt an die strengen Richtlinien der Plattform gebunden, was ja Sinn macht natürlich, ne?
So, jetzt haben wir ein bisschen eine Vorstellung von eurer Firma. Jetzt würde ich aber schauen, konzentrieren wir uns mal wirklich da auf das, was die Leute interessiert, nämlich was müssen sie berücksichtigen, wenn sie so einen Release machen? Ich glaube, Step 1 ist mal, dass man sich für euch oder eine ähnliche Plattform entscheidet. Und da habe ich mir ein paar Namen notiert. Da gibt es die Firma CD Baby in Portland, also USA. Da gibt es die Firma Lander aus Kanada. Lander ist mir das erste Mal aufgefallen, weil die habe ich zumindest als erstes mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob es die ersten waren, die so ein Mastering angeboten haben, wo die Maschine selbstständig mastert und dadurch kann man das viel günstiger machen, als wenn da ein Mensch das Mastering macht. Und das Resultat ist natürlich nicht so gut, wie wenn es ein Mensch macht, aber ist erstaunlich gut. Aber da kommen wir später auch nochmal zu sprechen, weil ihr bietet ja, glaube ich, sowas auch an. Sogar beides, glaube ich. Habe ich das richtig im Kopf? Genau, ihr bietet Maschinen günstiges Mastering an von der Maschine oder etwas teurer, wenn es wirklich ein Mensch macht. Beide Optionen habt ihr. Man kann aber auch selber mastern oder woanders mastern lassen. Das war die Firma Lander aus Kanada. Dann DistroKids habe ich mir notiert. Die kommen aus New York, glaube ich. Die gehören, glaube ich, irgendwie zu einer anderen Firma, TuneCore. Wahrscheinlich wurden die einen von den anderen aufgekauft. Ich konnte es jetzt nicht mehr so richtig recherchieren. Beides gibt es auf jeden Fall und die hängen irgendwie zusammen. Dann gibt es in Keensee eine Firma. Weißt du, wie man die ausspricht? Fire.com, ist das so?
Ich weiß auch nicht genau, wie man die ausspricht, aber ja, okay. Ich würde es jetzt auch Fire aussprechen.
Schreibt man mit F-E-I-Y-R. Die sind eben in Deutschland, am Chiemsee, in Fachendorf sind die zu Hause. Record Chat in Berlin.
Quasi, ja.
Und dann habe ich noch eine tolle Firma notiert, die heißt iMusician. Von denen schon mal gehört?
Ist mir jetzt neu.
Die sollen ganz gut sein. Da habe ich gerade meinen Track released und habe bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Kannst du mal so grob sagen, wie unterscheiden sich diese Firmen so? Worauf, wenn ich jetzt sage, ich suche mir jemand aus, auf was kann ich da so? Ich habe kurz überlegt, ob wir auch heute ein bisschen über die Preise reden, die so haben. Die Preise vergleichbar zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es liegt auch daran, dass ein paar dieser Firmen leider ein bisschen vergleichbar mit unseren Telefongesellschaften sind. Ich versuche die Leute günstig zu ködern und irgendwo im Kleingedruckten liest man dann, dass es doch anders ist. Dadurch sind die unglaublich schwierig zu vergleichen. Aber kannst du mal ein bisschen umreißen, auf was kann man alles achten, wenn man sich jetzt versucht, für eine Firma zu entscheiden?
Das ist natürlich echt eine schwierige Frage generell. Ich meine, wenn man als Musiker was veröffentlicht und natürlich bei Google eintippt, Musikvertrieb, es gibt einfach eine große Anzahl an digitalen Musikvertrieben, das ist klar, und da irgendwie den richtigen zu finden, ist natürlich eine Herausforderung, weil natürlich guckt man irgendwie auf den Preis und schaut, okay, günstig ist gleich gut, hat man vielleicht primär erstmal im Kopf, aber die Anbieter unterscheiden sich natürlich schon, und unabhängig davon haben sie unterschiedliche Produkte, die sie anbieten, haben natürlich jetzt, wenn es ums Online-Mastering zum Beispiel geht, hat natürlich nicht jeder, oder YouTube-Content-ID, also es gibt einfach wahnsinnig viele Unterschiede und es gibt natürlich dann auch den Unterschied, dass welche Plattformen beliefert werden, nicht alle Anbieter beliefern alle Plattformen.
Jetzt komme ich auf so eine Webpage zum Beispiel bei euch. Da ist das Erste, was ich mal mache, dass ich mir ganz normal einen Account anlege, wie man das von anderen Seiten kennt. Ich wähle mir ein Passwort aus, ich registriere mich. Und dann, wie geht's dann weiter?
Ja, also erstmal registrierst du dich tatsächlich auch bei uns umsonst. Also das ist auch ein Unterschied zu anderen Anbietern, dass wir halt keine Registrierungsgebühr erheben. Generell, wenn es losgeht, du hast deinen Track fertig, du hast am besten schon das Artwork natürlich, hast die Metadaten, du weißt Bescheid, okay, ich kann alle Angaben treffen, dann geht man bei uns auf die Plattform und wird in ein Release-Formular erstmal reingeleitet und man erstellt quasi ein Release. Und in diesem Release werden dann unterschiedliche Informationen abgefragt. Was ich gerade schon erwähnt habe, wie gesagt, Artwork und so weiter, wird dann hochgeladen vom Künstler, Künstlerin. Und dann schaut man sich weiterhin an, was möchte ich haben, genau. Welches Release-Paket möchte ich haben? Möchte ich nur bei Spotify auftreten mit meiner Musik oder möchte ich auf allen Plattformen, die wir anbieten, veröffentlichen? Möchte ich YouTube, die YouTube-Content-ID zusätzlich noch zu dem Paket hinzubuchen? Und das sind alles Sachen, die während des Formulars abgefragt werden. Und im Endeffekt ist es das dann auch gewesen. Wenn man alle Angaben getroffen hat, schickt man ab, gibt sein digitales Release-Datum an und es ist bei uns im System und wir überprüfen alles.
Zu den Angaben, die man da macht und die Codes, die man angeben sollte oder von euch bekommt, unterhalten wir uns gleich noch. Mhm. Jetzt gehe noch einmal einen Schritt zurück, wenn man sich entscheiden möchte für eine Plattform, ist natürlich das, was die Leute am meisten bewegt, sage ich mal, der Preis. Und wie ich schon gesagt habe, wir wollen hier keine Preise vergleichen, weil die Thematik zu komplex ist. Aber was man ein bisschen beleuchten kann, ist, was für Preismodelle es allgemein so gibt. Ich darf mal kurz meinen Eindruck sagen und dann kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, das noch ergänzen.
Natürlich,
bitte dich. Prinzipiell gibt es Firmen, die sind günstiger und verlangen dafür eine Beteiligung an euren Umsätzen. Das heißt, da geht nicht 100% von dem, was iTunes zahlt und Spotify zahlt, an euch. Dafür zahlt er am Anfang weniger. Etwas, was mir bei euch aufgefallen ist, ihr macht auch, ja, das könnt ihr bei uns auch machen. Ihr könnt aber jederzeit uns den Restbetrag dann aufzahlen und dann bekommt ihr wieder 100%. Das heißt, ich kann bei euch releasen, kann schauen, geht mein Song durch die Decke und sobald er durch die Decke geht, zahle ich schnell die restlichen 20 Euro oder was immer da noch offen ist, damit ihr keine Beteiligung mehr habt. Das finde ich ein sehr schönes Modell, habe ich so zum ersten Mal gehört, das ist eine coole Sache. Ja, dann haben manche natürlich ein Abo-Modell, wo ihr einfach standardmäßig im Monat was zahlt, dafür zahlt ihr nichts bis wenig für die Release oder es gibt die Möglichkeit, diese Firma hat keine Beteiligung, ihr zahlt auch kein Abo, aber ihr zahlt pro Release und dafür natürlich mehr. Und dadurch ist es auch so schwer zu vergleichen, weil ja, man muss für sich herausfinden, wie viel Release habe ich denn vorzumachen? Ist dann vielleicht das Abo-Modell für mich vielleicht günstiger, als wenn ich pro Release zahle und so weiter? Wahrscheinlich ist es sinnvoll, beim ersten Release mal pro Release zu zahlen, sich das alles mal zu testen, anzuschauen und danach eine langfristige Strategie zu entwickeln. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden. Habe ich das so alles, ist das richtig? Willst du da was ergänzen dazu?
Das würde ich genauso sagen. Und wir bei iMusician haben halt dieses Angebot, dass man sich als Künstler halt anfangs aussuchen kann, was für ein Preispaket man gerne wählen möchte. Also zum Beispiel bieten wir halt einen günstigeren Preis an. Dafür nehmen wir dann aber auch Teile der Einnahmen, die Künstler bekommen würden. Aber man kann jederzeit auch in ein höheres Preispaket upgraden, wie du gesagt hast, ne, und bekommt dann wieder 100%. Also diese Flexibilität quasi wollen wir halt den Künstlern bieten, um einfach auch mit den Künstlern zu wachsen. Also dass das Preisangebot mit den Künstlern wächst quasi. Wenn kleine Künstler veröffentlichen möchten, dann können sie erstmal das günstigere Preispaket wählen und wenn sie dann eine Million Streams haben, meinetwegen, geht es dann ins höhere Preispaket und sie bekommen dann 100% der Einnahmen. Also das ist so eine langfristige Idee gewesen bei uns, genau.
Jetzt, wir zeichnen diesen Podcast, während wir den aufzeichnen, sind wir ja live auf Twitch. Dadurch schauen auch einige Leute zu, werden auch immer mehr, sehe ich gerade. Und schreiben auch immer wieder was in die Kommentare. Der Firework hat noch ergänzt, dass er mit einer Hamburger Firma namens Artistfy ganz gute Erfahrungen gemacht hat, da schon mal was released hat und zufrieden war. Und der DJ an Bro hat noch eine spannende Frage, die wir vielleicht gleich direkt beantworten, auch wenn wir auf die meisten Fragen sonst eher am Schluss angehen. Wenn man ein WAV-File bei so einer Plattform wie zum Beispiel iMusician hochlädt, in welcher Qualität kommt es dann bei Spotify und iTunes an? Ich ahne es zwar, aber sag doch du mal.
Die Plattformen haben genormte Audioqualitäten, also die Datei, die du bei uns oder generell bei deinen Vertrieb hochlädst, als im WAV-Format kommen so nicht bei den Plattformen an tatsächlich.
Kann man kurz ein bisschen, ich sage mal, das Wichtigste ist ja Spotify und iTunes. Was wollen die dann tatsächlich für ein Format?
Also wie gesagt, wir vertreiben diese Datei, die bei uns hochgeladen wird, im WAV-Format an die Plattform. Aber die Plattformen haben, komprimieren die Datei unterschiedlich. Ich kann nicht genau sagen, wie das bei Spotify genau aussieht.
Was ich so weiß, es ist in beiden Fällen. Das nächste Mal unterhalten wir uns über die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man einen Track wirklich released. Also den Labelcode, den ISRC-Code, den Barcode. Was ist das genau? Wie schaut das genau aus? Woher bekommt man das und wofür braucht man es? Außerdem schauen wir uns den Spotify for Artist Account an. Also wie kann man sein Profil auf Spotify schöner gestalten? Wie kann man diese coolen Videos machen, die bei Spotify am Handy erscheinen? All das werden wir das nächste Mal analysieren. Bis dahin könnt ihr euch ja schon mal meinen Account anschauen. Wenn ihr nach A Few to a Kill auf Spotify sucht mit meinem Namen Thomas Foster und DJ KC, dann findet ihr unseren Release und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr auf Thomas Foster geht und mir auch dort auf Spotify folgt. Den Link zu Spotify findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieses Videos bzw. dieses Podcasts. Den Song A Few to a Kill haben wir ja live auf meinem neuen Twitch-Kanal produziert. Normal wäre es wir, DJ KC alias Kai Soffel aus Frankfurt und ich. Wenn ihr mal dabei sein wollt, wie wir live Musik produzieren, dann kommt doch einfach am Freitag um 19 Uhr auf meinen Twitch-Kanal thomas-foster-music. Denn dort remixen wir jede Woche einen neuen Bond-Song. Und ihr könnt live dabei sein, über den Chat Fragen stellen, Anregungen geben, ja quasi ein Teil der Produktion sein. Aber bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!